Zeit, neue Wege zu gehen. Ein Textwort aus der 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 2. Da heißt es hier, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Siehe, jetzt, heute, an diesem Sonntagmorgen, sagt der Herr, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Vater, ich danke dir, dass du uns Heilstage schenkst, dass du uns Tage schenkst der Offenbarung, dass du uns Tage der Begegnung mit dir schenkst, aber nicht nur das, sondern auch Begegnung miteinander, Herr Jesus. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Halleluja, dass wir dieses Jetzt ganz neu begreifen, ganz neu definieren, dieses Wort Jetzt, heute, hier und in diesem Moment, Herr. Und du bist mitten unter uns. Halleluja. Amen. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Nicht morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr oder wenn wieder mal was passiert oder 2008, wenn dann die Mieter vielleicht eventuell ausziehen und sagen, wir machen da nicht mehr mit, sondern jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist, wo wir was starten, was anfangen können. Jetzt ist, wo besondere Dinge neu gerichtet, neu geordnet werden können. Jetzt. Besonders dann, wenn es um ewige Dinge geht. Jetzt. Herr, jetzt erst recht, so wie Gerhard sagt, jetzt wird eine Schale, Zwiebelschale nach der anderen entfernt. So, jetzt geht's weiter, jetzt geht's an die Substanz. Bis jetzt haben wir nur rumgeplänkelt, nur rumgespielt, nur ein bisschen mitgemacht, aber jetzt kommt der Herr Stück für Stück, versucht er an Kern unseres Lebens zu kommen. Und deshalb gibt es diese Erschütterung. Und Geschwister, ihr dürft Gott danken für Erschütterung. Warum? Weil die uns zuerst mal ein bisschen durcheinander bringen, aber dann kommen wir aufs Fundament. Dann testen wir, ob die Fundamente stark genug sind, ob wir auf Sand gebaut haben oder ob wir auf dem Fels gebaut haben. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die gute Zeit. Jetzt ist die beste Zeit. Jetzt ist die höchste Zeit. Jetzt. Halleluja. Und wenn es je eine Zeit gab, die wir gut nennen können, dann möchte ich diese Zeit nennen. Gut. Was noch kommt, das weiß ich nicht. Das habe ich auch nicht im Griff. Das können wir auch nicht kontrollieren, aber was ich habe, das weiß ich. Gott, ich danke dir für diese Kirche. Ich danke für die Gemeinde. Ich danke für die Mitarbeiter. Ich danke für das alles, was wir bisher erreicht haben. Wir danken Gott dafür und sollten Gott ruhig für das Erreichte und bisher Geschaffene danken. Gottes Zeit sind alle Zeiten, hat jemand einmal gesagt. Gottes Zeiten sind alle Zeiten. Also für Gott ist immer jetzt alles und so weiter. Bei uns, wir müssen immer warten, bis Gottes Stunde kommt, bis Gottes Moment kommt, bis Gottes Augenblick kommt. Gott gehört Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist alles Seins. Aber wir, ich verfüge nicht über die Vergangenheit und ich verfüge nicht über die Gegenwart, aber über dieses Jetzt. Darüber kann ich sagen, Herr, heute möchte ich das Beste aus meinem Leben machen. Heute, wenn ich nach Hause gehe, will ich das Beste aus meinem Haus machen. Wenn ich morgen ins Geschäft gehe und aufstehen darf und kann, Herr, ich möchte die Zeit nutzen und einfach die Rose der Liebe, die Rose der Güte weitergeben. Einfach das, was Gott mir geschenkt hat, das, was ich vom Altar mitnehme. Und ich sage euch eines, alles, was ihr vom Altar mitnehmt, ist gesegnet. Halleluja. Ob es Abendmahl ist, wir werden heute Abendmahl feiern, ist vom Herrn gesegnet. Ob jetzt die Rosen nachher nach Hause nehmt, die sind gesegnet, die sind besondere Rosen, besondere Dienste. Und wenn du dann nach Hause gehst, ich habe gedacht, so ein kleines Vögelchen hier und dann irgendwo dieses kleine Vögelchen, ist doch was Nettes. Und dieses kleine Vögelchen irgendwo in der Hand halten und sagen, Herr, sogar die Spatzen, sogar diese Plastikvögel sind gezählt in deiner Hand. Du hast alles in deiner Hand. Und du hast mich in deiner Hand. Herr, und ich weiß, in deinen Händen bin ich geborgen. Bin in deinen Händen getragen. So dieses, sogar als kleines Vögelchen, ich gehöre Gott. Halleluja. Und ich weiß, ich bin immer und alle Zeit von Gott geborgen. Der fliegt mir nicht davon. Der bleibt in meiner Hand. Und genauso wie dieser Plastikvogel, so möchte ich in der Hand Gottes bleiben und nicht wegfliegen wollen. Weißt du, die lebendigen Vögel, die kribbeln. Ich weiß nicht, ob du schon so einen kleinen Vogel mal in der Hand gehalten hast. Ich habe so viele Vögel beringt und kleine Vögel in der Hand gehalten. Weißt du, das Herzchen, das klopft. Oh, was passiert mit mir? Hoffentlich zerdrückt er mich nicht. Hoffentlich macht er keinen Fehler mit mir. Angst. Aber du darfst in der Hand Gottes keine Angst haben, schenke ich dir. In der Hand Gottes darfst du keine Angst haben. Da bist du sicher, da bist du geborgen, da bist du getragen. Und der Herr bewahrt dich. Du bist meine Zuflucht für und für. Gottes Zeit öffnet neue Wege. Gottes Zeit gibt uns Hoffnung. Wenn Gott sagt, jetzt ist die richtige Zeit, jetzt ist der Moment, jetzt steig aus. Auch wenn du sagst, ja Herr, wo ist die Straße? Wo ist der Pfad? Wo ist die Brücke? Der Herr sagt, steig aus, komm und folge mir nach. Wenn Gott dich ruft, dann mach dich auf. Es ist Zeit aufzubrechen. Gottes Zeit öffnet uns neue Wege. Auch die schlechten Zeiten sind Gottes Zeiten. Auch die kritischen Zeiten, auch die Trübsalzeiten. Auch die Leidenszeiten sind Gottes Zeiten. Ich bin bei euch alle Zeit, sagt Jesus, alle Zeit. Wir sollten lernen, gerade in den kritischen Stunden unseres Lebens auf Gott zu achten und zu hören. Herr, was ist jetzt dran? Und Geschwister, wir sind in eine neue Zeit hineingekommen, auch als Gemeinde. Aber wir leben schon immer in dieser neuen Zeit. Und es ist so wichtig, dass wir darauf achten, Herr, was ist jetzt dran? Du kannst zu spät kommen und der Zug ist abgefahren. Oder kannst du früh herkommen und sagst, aber warum, da passiert nichts. Da hast du so viel Leerlauf in deinem Leben. Lass uns aufhören, Leerlauf in unserem Leben zu haben und lass uns anfangen, auf den Herrn zu achten. Was ist jetzt dran? Gottes Signale sollten wir beachten. Und Gott hat Signale gesetzt in der unsichtbaren Welt. Und das sieht man mit normalen Augen nicht. Man hört es mit normalen Ohren nicht. Aber Gott setzt die Signale und der geistgeleitete Mensch achtet auf die Signale Gottes. Der geistgeleitete Mensch achtet auf die Signale Gottes. 7-mal heißt es in der Offenbarung, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und ich würde das noch ein bisschen erweitern, wer Augen hat zu sehen, der sehe. Und wer Nerven hat zu spüren, der spüre. Einfach was dran ist, was Gott will. Wir glauben manchmal Aktionen, die Gemeinde in Ephesus, oh, eine Aktion nach der anderen. Gottesdienst war anders und wieder Gottesdienst war anders und wieder Gottesdienst war anders. Vergiss es, wir sollen auf das achten, was Gott will. Und dann sagt der Herr zu dieser Gemeinde, ich habe was gegen dich, dass du die erste Liebe verlässest. Und Geschwister, darauf kommt es an. Und ich habe gestern Abend euch gesagt, worum es hier in dieser Gemeinde als erstes gehen sollte. Das ist wie die ersten Christen. Wir möchten die Wiederherstellung der Gemeinde haben. Und die Wiederherstellung der Gemeinde ist, sie waren ein Herz und eine Seele. Und alles andere ist nichts. Sie waren ein Herz und eine Seele. Nicht Apostel und nicht dies und nicht jenes, sondern ein Herz und eine Seele. Das war der Christenschar. Das ist, wie die Gemeinde und wo die Gemeinde begonnen hat. Und dorthin möchten wir hinkommen. Und deshalb erlaubt Gott, dass es mal rumpelt und dass es mal blitzt und donnert und kracht. Dann rücken wir wieder enger zusammen. Halleluja. Und wir brauchen solche Dinge, dass es mal ein paar Bombenalarme gibt irgendwo her. Und wir denken manchmal, oh mein Lieber, was ist das jetzt? Atomalarm. Na, oder Chemiealarm. Oder was für Alarmstufen es auch immer gibt. Und dann rücken wir dann zusammen. Dann besinnen wir uns, um was geht es uns wirklich? Geht es uns nur, dass wir eine happy, schöne Zeit haben? Oder geht es um die Verherrlichung Gottes? Und die Verherrlichung Gottes ist Nummer eins. Dass Gott sich wohlfühlt in seiner Gemeinde. Es ist so wichtig, dass wir die Rotlichter, die Gott uns stellt, nicht überfahren. Weißt du, wenn du das öfters machst, dann verlierst du deinen Führerschein. Und es geht ganz schnell. Ganz schnell, wenn du Rotlicht überfährst. Und Gott setzt Rotlichter und er warnt uns und sagt, passt auf. Und gerade in dieser Zeit, wo wir uns aufmachen, ist so wichtig, dass wir auf die Lichter Gottes achten, auf die Signale Gottes achten, auf das Reden Gottes achten. Was sagt er uns? Viele Menschen sind schwerhörig inzwischen geworden. Und ich sage euch, die natürliche Schwerhörigkeit hat oft mit der geistlichen Schwerhörigkeit zu tun. Wenn wir auf Gott nicht hören, dann sagt Gott, wofür habe ich dir die Ohren gegeben? Nicht nur, dass du Musik hörst und nicht nur, dass du Predigt hörst, nein, ich habe dir die Ohren gegeben, damit du meine Stimme hörst. Und wenn wir die Stimme Gottes überhören und immer wieder überhören, müssen wir uns über die Schwerhörigkeit nicht wundern, die manchmal unter den Menschen so verbreitet ist. Und wir müssen uns nicht über die Blindheit wundern, die viele Menschen haben, also das Augenlicht nicht mitmacht und so weiter, weil die Menschen immer wieder Gottes Zeichen übersehen. Und Gott sagt, für was habe ich dir Augen gegeben? Siehst du nicht? Mit sehenden Augen sehen sie nicht, mit Ohren, hörenden Ohren hören sie nicht. Und dann sagt Gott, ich ziehe mich zurück. Und wisst ihr, Segen und Fluch. Viele Menschen wissen nicht, was Segen und Fluch ist. Segen ist die Gegenwart Gottes. Segen ist die Herrlichkeit Gottes. Segen ist, dass wir mit Gott Schritt halten, mit Gott mitgehen. Fluch. Ich darf euch eines sagen, Gott verflucht niemand. Gott kann gar nicht böse sein. Aber wenn Gott sich wegdreht, wenn Gott wegschaut, dann sind wir unter dem Fluch, ob wir wollen oder nicht. Wenn Gott sich wegdreht, wenn Gott nicht mehr mitmacht, wenn wir zurückbleiben, dann fällt Schatten auf unserem Leben. Und wenn Schatten auf unserem Leben fällt, dann sind wir in der Finsternis, in der Bedrückung, in der Depression, dann sind wir in Not, dann sind wir in Schwierigkeiten. Wenn wir Gottes Wege nicht gehen, die er uns zeigt zu gehen, dann werden wir lahm. Und wir wundern uns um so viele lahme Christen, lahme Menschen, auch körperlich lahme. Wenn du nicht mitgehst, Gott sagt sich, wozu habe ich dir Füße gegeben? Die Füße sind dazu da, dass du für mich gehst, dass du für mich marschierst. Wie heißt es im Propheten Jesaja, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden bringen. Wenn wir keinen Frieden den Menschen mehr bringen, dann sagt Gott, ich ziehe die Kraft hier zurück und ich drehe mich weg, ich mache nicht mit deinen Füßen. Und dann wundern wir uns dann, dass die Füße oder die Hände verrückt spielen. Oder wenn wir die Autorität nicht gebrauchen, die Gott uns gibt, und nicht das tun, was Gott uns sagt zu tun, dann erlahmen die Hände. In der Bibel sehen wir immer wieder, dass die Hände von Menschen erlahmen, weil sie nicht das tun, was Gott will, das getan wird. So ist es so wichtig, mit Gott mitzugehen, dann sind wir immer auf der Segensspur. Da sind wir richtig in der richtigen Verfassung, auch körperlich. Auch unsere körperliche Verfassung hängt so viel zusammen mit der geistlichen, seelischen Verfassung, mit unserem Verhältnis zum Herrn. Wenn du das machst, was Gott sagt, dann wird dein Blick geweitet, dann werden dein Fassungsvermögen, deine Ohren werden geweitet, du wirst mehr und mehr erkennen vom Herrn und du wirst weiter und weiter mit Gott gehen. Wenn Gott sich zurückzieht, dann werden wir taub, dann werden wir blind, dann werden wir lahm, dann werden wir kraftlos. Wenn wir nicht Gottes Wege gehen, bleiben wir am Straßenrand der Geschichte liegen. Und Geschwister, ich möchte nicht, dass diese Gemeinde vom Leopoldplatz, diese neue Nazareth-Kirche, am Rande der Geschichte irgendwo so als Denkmal stehen bleibt, als eine Steinwüste bleibt. Das ist nicht mein Anliegen. Ich möchte nicht, dass wir aus Sodom ausziehen und zurückschauen und sagen, ach, guck mal, was wir alles aufgegeben haben, was wir alles verloren haben. Wenn wir nach Sodom zurückschauen, was wir aufgegeben haben, werden wir alle zu Salzsäulen werden. Denk an Lots Frau. Wenn wir zurückschauen über die Verluste, was haben wir aufgegeben? Verlieren wir den Blick für die Zukunft. Und wir haben so viele Salzsäulen, die Straße flanieren oder die Straße am Straßenrand stehen. Salzsäule um Salzsäule. Menschen, die zurückgeschaut haben, die nicht nach vorne geblickt haben, die nicht die Rettung vor Augen gehabt haben, sondern zurückgeschaut haben. Die Zeit zurückzuschauen ist vorbei. Amen. Die Zeit zurückzuschauen ist vorbei. Du solltest nur noch die schönen Stunden mitnehmen und sagen, Halleluja, Hochzeit, das war was Schönes. Oder meine Taufe, meine Salbung. Oder die Stunden Gottes, die darfst du mitrechnen. Die Sonnenstunden und das andere lässt du alles schön brav zurück. Nur die Sonnenstunden zählst du in deinem Leben und das andere lässt einfach zurück. Und wir gehen nach vorne, Geschwister. Und das ist wohin, Zeit nach vorne zu gehen, Zeit neue Wege zu gehen. In der Bibel haben wir einen jungen Mann, der hat von Gott einen Auftrag gehabt. Und er kommt in diese Stadt und predigt dort. Und da will einer, der König will den Mann verhaften sofort und seine Hand wird steif, nachdem er den greifen kann. Und in dieser Stadt lebt ein alter Prophet von gestern. Und dieser alte Prophet hört, dass der junge Mann von Gott einen Auftrag hat, von Gott einen Ruf hat. Aber dieser Mann hat einen Auftrag von Gott gehabt, in dieser Stadt nicht zu essen und nicht zu trinken, seine Arbeit verrichten und weiterzuziehen. Und was kommt? Dieser Prophet schickt dann seine Söhne hin, sagt, der soll zu uns kommen, der soll bei mir sein. Er hat die Salbung verloren. Wir sollten immer mit der Salbung mitgehen, wo die Salbung ist. Und uns nicht von Leuten zurückhalten lassen, die die Salbung verloren haben. Wo die Salbung nicht mitgeht. Nicht zurückhalten. Der Prophet kommt, komm in mein Haus. Und der Prophet oder der junge Mann sagt, nein, nein, danke, ich komme nicht. Ich habe von Gott einen Auftrag, eine Vision, nach vorne zu gehen und nicht zurückzugehen und auch nicht irgendwo mich aufzuhalten oder zu jemandem einzukehren. Geschwister, Zeit, neue Wege zu gehen ist, dass wir auch uns nicht mit Leuten abgeben, die die Salbung verloren haben. Dass wir mit Sachen nicht mitmachen, wo die Salbung nicht da ist, wo der Segen Gottes nicht da ist. Wir müssen unseren Weg gehen, sonst verlieren wir das, was Gott uns gegeben hat. Zeit, neue Wege zu gehen. Aber weißt du dann, dieser Alte, der war schon gewieft. Der hat schon sein Handwerk verstanden, der alte Prophet. Und dann bringt er alles durcheinander und dann sagt er, heute Nacht ist ein Engel bei mir erschienen. Und er hat mir gesagt, ich soll dich einladen. Und der junge Mann, als er hört, ein Engel oder ein Bote Gottes war bei mir. Und du solltest aufhören, dich von Engeln zu manipulieren zu lassen. Ein Engel wäre mir erschienen. Und selbst wenn Propheten kommen, alte Propheten kommen und sagen, ein Engel wäre mir erschienen. Du weißt, ich und du, wir sollten alle wissen, Gott hat zu uns geredet und wir gehen den Weg, den Gott uns gezeigt hat. Und keinen anderen Weg. Denn alle anderen Wege sind Wege des Verderbens. Ein Engel, eine liebe Zeit. Weißt du, wenn Gott redet, dann redet zu dir individuell. Und Gott hat keine andere Botschaft. Er wird nicht einmal so und einmal so sagen. Wenn er sagt, geh und iss nichts und trink nichts in dieser Stadt, dann heißt es, iss und trink nichts in dieser Stadt. Dann hast du in dieser Stadt nichts zu suchen. Das ist diese Stadt nicht dein Platz. Du sollst nur deine Arbeit tun, das, was Gott dir aufgetragen hat. Aber der ließ sich aufhalten, der gute Mann. Ein Engel. Geschwister, ich liebe Engel. Ich mag Engel. Und ich kann nicht genug von Engel kriegen. Aber ich möchte mich nicht von Engeln manipulieren lassen. In der Bibel heißt, wir sollen nicht glauben ans Evangelium, werden anders gepredigt ist, als wie wir es gehört haben, wie wir es empfangen haben, wie Gott uns offenbart hat. Selbst wenn ein Engel vom Himmel käme und sagen, jetzt habe ich eine neue Bibel für euch. Wir sollten nicht glauben. Aber dieser junge Mann war so dumm und ließ sich manipulieren. Mitleid bekommen, ja, vielleicht. Wer weiß, Hunger habe ich schon. Ich würde gerne so Kebab essen da bei denen. Oder was der da als leckere Speise zubereitet hat. Ich würde gerne essen. Du sollst deinen Gefühlen nicht nachgeben, wenn Gott geredet hat. Deine Gefühle sind uninteressant. Wenn Gott geredet hat, dann bleib bei der Sache. Das, was er dir im Licht geschenkt hat, bezweifle nicht in der Dunkelheit. Was er dir mitgeteilt hat. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir den Weg Gottes gehen und uns nicht manipulieren lassen, weder von Gefühlen noch von Engelchen. Und wisst ihr, was dann passiert? Er hat gegessen und dann offenbart der Mann, Gott hat zu mir gar nicht geredet. Das war nur Psychologie, was ich hier angewendet habe. Geschwister, wir dürfen auch nicht uns von Psychologie leiten lassen, von nichts. Psychologie. Und dann steht er da, was passiert. Und er geht traurig seine Straße und unterwegs kommt der Löwe, überfällt den Mann, den jungen Burschen. Kannst du diese Geschichte nachlesen in der Bibel. Und dann liegt der Mann in seinem Blut, der Esel steht hier und der Löwe steht da. Und die Leute staunen und sagen, was ist passiert? Und so geht es einem Menschen, der nicht auf die Stimme Gottes hört. So viele Menschen sind am Straßenrand der Geschichte gelandet, weil sie nicht auf die Stimme Gottes gehört hatten. Und dann wundern sie sich, der Löwe steht da und der Esel da und sie dazwischen als Leiche. Und es gibt, die Geschichte ist voll von solchen Umständen. Menschen, die von Gott eine Vision hatten, von Gott eine Schau hatten, von Gott eine Offenbarung hatten, von Gott eine Führung hatten. Und sie spürten, Gott war mit uns in der Geschichte, Gott war mit uns in der Sache. Aber dann haben sie sich manipulieren lassen, von wem auch immer. Es ist wichtig, dass wir mit Gott Schritt halten und mit Gott gehen, ob wir es verstehen oder nicht verstehen. Und uns in Gottes Zeitplan einfügen. Und mit dem Gottes Zeitplan mitgehen. Und das tun, was Gott im Programm gerade für uns vorgesehen hat. Noch eine andere Stelle, die ich mit euch teilen möchte. Apostelgeschichte 8, von Vers 26. Ein Engel des Herrn redete zu Philippus. Wieder ein Engel. Gott benutzt gute Engel. Und du weißt ganz genau, wenn ein Engel zu dir spricht und nicht. Und ein Engel sprach zu Philippus, steh auf und gehe nach Süden auf dem Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Also du siehst, das ist nicht Straßen aus Gold oder Kristall und Edelsteinen. Diese Straße ist öde. Geh jetzt. Aus einer gesegneten Arbeit wird der Philippus herausgeholt. Es ist Zeit, Gottes Wege zu gehen und nicht fleischliche Wege zu gehen, nicht menschliche Wege zu gehen. Und selbst wenn es gesegnete Umstände sind, Geschwister, mitten aus der Erweckung in Samaria, wo Menschen sich bekehren, ganze Städte sich bekehren, holt der Herr den Philippus raus. Geh auf die Straße nach Gaza, die öde ist. Gott bringt seine Kinder an öde Plätze, an leere Plätze manchmal, wo nichts da ist. Und er stand auf und ging hin. Ist das nicht erstaunlich? Er lässt sich, kündigt sofort, verlässt seinen Wirkungsplatz und er ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein gewaltiger, der Kandate, der Königin von Äthiopien, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Und der Geist sprach zu Philippus. Zuerst war er ein Engel. Und dann sprach der Geist Gottes. Weißt du, die Engel, die haben ihre Funktion, aber der Geist Gottes muss zu uns sprechen. Der Geist Gottes muss sprechen. Ein Engel sagte, mach dich auf und dergleichen. Aber dann, als er hier näher kommt, als er Gott gehorcht, als er auf Gottes Wort eingeht, dann fängt an, der Geist des Herrn zu sprechen. Und der Geist des Herrn sprach zu ihm, tritt herzu und schließ dich diesem Wagen an. Der Geist des Herrn, nicht ein Engel mehr. Die Engel haben eine gute Funktion, um uns zum Herrn zu bringen. Die bösen Engel bringen uns vom Herrn weg. Die guten bringen uns zum Herrn, bringen uns auf den Platz, wo wir hingehören. Diese Öde, geh nach Gaza auf diese öde Straße, diese Highway dort, Highway 66. Einfach fahr diese einsame Straße durch diese Wildnis. Und dann, als er gehorcht, als er den Wagen sieht, dann sagt der Geist zu ihm, tritt herzu und schließt sich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige, sich zu ihm setze. Und die Stelle der Schrift aber, die er las oder gerade las, du siehst also, er kommt gerade an der Stelle, wo der den Propheten Jesaja 53 liest. Du musst, also siehst du, so ist, wie Gott führt. Gott führt uns nicht früher und nicht später. Und es ist so wichtig, dass wir mit Gott Schritt halten, dass wir gerade da ankommen, als er die Stelle liest und er wurde verachtet und gekreuzt und verhöhnt und verspottet und abgewiesen. Genau an der Stelle. Und es ist so wichtig, dass wir genau an der Stelle ankommen, wo Gott uns haben will. Und es ist so wichtig, mit Gott Schritt zu halten. Kairos, das ist Timing, im Englischen sagen wir, dass wir diesen Moment erleben. Und dann sind wir schlagkräftig. Dann haben wir Autorität. Dann klappt es. Verstehst du auch, was du liest? Und er las gerade die Stelle, er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist er vor seinem Scherer. Er tut seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gesicht weggenommen. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht vorweggenommen. Er aber wird sein Geschlecht Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und der Kämmerer antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Und dann Philippus tat den Mund auf und fing an, die Schrift ihm auszulegen und zu verkündigen das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und du siehst, wie Gott arbeitet. Dieser Wagen fuhr nicht schneller und nicht langsamer. Genauso im Zeitplan Gottes, wie Gott arbeitet mit einem Menschen, wie Gott Geschichte macht, sogar Heilsgeschichte macht. Und plötzlich kamen sie an der Stelle des Wassers. Und was passiert? Dann fragt der Kämmerer von sich aus, siehe, da ist Wasser, was hindert mich, dass ich getauft werde? Philippus, ein ganz gewöhnlicher Familienvater, 5 Töchter hat er und so weiter, aber ganz gewöhnlicher Familienvater. Und wie Gott ihn gebraucht, dass er mit Gott Schritt hält und wie Gott ihn wunderbar benutzt auf seine Art und Weise. Er hörte die Stimme Gottes. Zeit, dass wir neue Wege gehen, ist, dass wir anfangen, die Stimme Gottes zu hören in unserem Leben. Was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Gestern habe ich das Thema gehabt, ein Herz und eine Seele. Und heute meine Botschaft, die ich rüberbringen möchte, ist, was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Und in dem Augenblick passiert etwas, wenn wir anfangen, das zu tun, was er uns sagt. Zeit, auf Gott zu hören und Zeit, mit Gott zusammenzuarbeiten. So wichtig, dass wir hören und gehorchen, Geschwister. Dieser Philippus, er hörte. Und er gehorchte, und zwar sofort, augenblicklich, sofort. Und dann heißt es, er lief zuerst einmal nebenher. Lies mal diese Geschichte, er lief nebenher. Zuerst einmal passiert in unserem Leben, dass manches so nebenher läuft. Dass wir manches nebenher tun, dass wir manches nebenher erleben. Aber dann kommen wir zu der Hauptsache. Und so ist, wie Gott uns führt, Zeit, dass wir auch bereit sind, mal nebenher so einen Nebenjob zu machen, so nebenbei Reich Gottes zu predigen. Aber dann irgendwann kommt der Augenblick, dass du vollzeitig das Reich Gottes predigst. So zuerst mal nebenher Gott dienen, aber dann wirst du anfangen, hauptsächlich oder ausschließlich Gott zu dienen. Dieses Nebenher geht immer ein Stück weit in unserem Leben und auch das ist keine Sünde, mal nebenher was zu machen. Nebenher zu glauben, nebenher zu singen, nebenher zu predigen, nebenher zu missionieren, nebenher zu beten. Und dann plötzlich bist du nur noch Fürbitter. Dir bleibt keine Zeit mehr übrig. Aus diesem Nebenher wird es zur Ausschließlichkeit. Zuerst einmal darauf achten, was passiert so nebenher. Und es ist so wichtig, mit Gott Schritt zu halten. Rechtzeitig. Stunde zu spät wäre der Wagen schon vorbei gewesen. Rechtzeitig aufzubrechen, rechtzeitig sich dem Wagen anzuschließen, rechtzeitig zu lauschen, was er da liest und was dort passiert und so weiter. Rechtzeitig. Das ist Timing, Kairos, was die Bibel spricht. Rechtzeitig. So bei Zeiten, pünktlich anzufangen, pünktlich sich einzusetzen, den richtigen Augenblick nützen, kauft aus die Zeit. Dann verstehst du, was du liestest. Auch rechtzeitig die Frage stellen. Wir machen so viel Blödsinn, wenn wir nicht dieses rechtzeitig begreifen. Rechtzeitig. Wenn du zu früh fragst, machst du kaputt. Diese Rosen, wenn du zu früh aufmachst, die Knospe und sagst, was für Farbe diese Blume hat und dergleichen, diese Rose wird nie mehr aufgehen. So viele Christen haben ihre Familie versaut. Sie beten für Jesus, sie lieben Jesus und sie möchten, dass ihre Kinder gerettet werden, aber zu früh. In der Bibel heißt, wenn dein Sohn dich fragt, wenn deine Tochter dich fragt, dann klär sie auf. Wenn du zu früh aufklärst, machst du mehr kaputt, als was es nützt. Dieses rechtzeitig. Wir sollten auch Geduld haben, zu warten auf die Stunde Gottes, bis der Junge, bis dieses Mädel fragt, bis der Gläubige fragt. So viele Christen machen so viel kaputt im geistlichen Leben. Du musst getauft werden. Und zwar am besten jetzt heute bekehrt und gleich getauft ins Wasser. Ist das nicht so weit? Der Mensch muss reif werden, dass er die Frage sagt und sagt, hör mal, was denkst du, da ist Wasser, was hindert mich, dass ich taufen lasse? Oder ich habe gehört, ihr tauft. Oder Zehnten geben. Niemand sollte Zehnten in dieser Gemeinde geben, der nicht vom Heiligen Geist überzeugt ist, er solle das tun. Wenn du das vorher tust, ist es eine Vergewaltigung deiner Seele. Und so viele Menschen werden vergewaltigt, Dinge zu tun, die Gott nicht will, dass du das tust. Du bist noch nicht so weit. Du hast noch nicht genug gespart. Oder du bist noch nicht weit genug gefahren. Du bist nicht zu dieser Wasserlacke gekommen, wo du getauft werden könntest. Oder als junger Pastor habe ich eine ganz große Dummheit gemacht. Damals Jesus People, diese Hippies mit den langen Haaren und dergleichen. Und was habe ich gemacht? Ich habe meine Bibel unter dem Pult gehabt, meinen Umriss gehabt und eine große Schere. Wenn dann die Hippies sich bekehrten, dann bin ich hergegangen, habe ich gesagt, glaubst du an die Erlösung? Willst du wirklich ganz mit dem Herrn Jesus gehen? Und als er ja sagte, dann habe ich schön die Haare geschnitten. Oh, die Gemeinde sagt Halleluja. Und einmal passierte mir was ganz Schlimmes. Während ich so die Haare schnipsle, mittendrin springt der Kerl auf und haut ab. Und war zum letzten Mal im Gottesdienst. Dann nach Jahren treffe ich den mal in einer Disco, wo ich missioniere, und sage, ich weiß nicht mehr, wie der hieß genau. Hör mal, sagte, weißt du, ich habe so einen Schock bekommen. Das war eine Vergewaltigung meiner Seele. Ich habe es aufgehört, wo der dann aufstand. Und dann habe ich gesagt, Herr, du musst die Leute überzeugen, ob sie sich die Haare schneiden sollen oder nicht. Ob es dem Mann eine Schande ist, langes Haar zu haben oder nicht. Das musst du überzeugen. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe nicht mehr gepredigt. Lasst euch die Haare schneiden oder geht zum Friseur oder sonst was, die Hippies. Und dann komme ich mal in eine Bibelstunde. Oder was heißt ich, wir haben eine Wohngemeinschaft gehabt von etwa 30 Hippies, ehemalige Hippies, christliche Wohngemeinschaft. Komme ich hin und sage, Pastor, du musst uns heute eine Bibelstunde halten. Wir haben ein Thema und wir haben eine Frage. Kannst du uns hier diese Stelle aus dem Korinther auslegen? Und der Mann ist eine Schande, so er langes Haar hat. Sage ich, hör mal, ich habe kein Interesse, jetzt dieses Thema zu behandeln. Sagte, weißt du, wenn wir die Bibel aufschlagen, Gott spricht zu uns nur noch, diese Stelle steht immer da. Der Mann ist eine Schande, so er langes Haar hat. Na gut, dann habe ich Bibelstunde gemacht und dann habe ich gefragt, sagt mal, wie passiert es? Ja, immer wenn wir die Bibel, Gott redet nicht mehr zu uns, immer wenn wir die Bibel aufschlagen und beten wollen, schlagen wir immer die Stelle, der Mann ist eine Schande, so ein langes Haar hat. Gott redet, wir brauchen jetzt Auslegung, Verständnis, was sollen wir tun? Weißt du, was ich dann gefunden habe? Ich habe ihre Bibel genommen und wollte die Auslegung kommen, habe ich gemerkt, dass es eingeknickt ist. Und jedes Mal, wenn sie dann aufschlagen, fällt natürlich das ins Auge, das Eingeknickte. Aber die waren in diesem Moment reif. Gott hat sie so massiert und so geknetet und die haben kein anderes Wort mehr bekommen, als es ihnen nichts anderes übrig blieb, mich zu fragen. Und als sie mich dann fragten, konnte ich ihnen erzählen und konnte ihnen sagen. Aber deshalb ist es so wichtig, den richtigen Augenblick zu erwischen. Und auch wenn wir füreinander beten und füreinander dienen und so weiter, es ist verkehrt, öffentlich zu beten. Lieber Gott, rette meinen Sohn. Und das ist gerade daneben im Gottesdienst. Du sollst zu Hause in der Kammer für deinen Sohn, deine Tochter beten und nicht im Gottesdienst. Das ist falsch am Platz. Alles hat seine Zeit. Rechtzeitig. Und Philippus kommt so langsam ins Gespräch hier. So rechtzeitig. Und dann steigt er ein. Und wir müssen so langsam ins Gespräch kommen. So langsam muss sich die Sache entwickeln. Zeit, neue Wege zu gehen. Zeit, auf Gott zu achten. Und immer darauf achten, was bringt Gott ins Gespräch bei dieser Person? Was bringt Gott ins Gespräch in der Gesellschaft? Was ist jetzt der Trend? Wir sollen immer auf die Trends achten. In meinem Leben bin immer so ein Mensch gewesen, der immer ein bisschen so mit der Welle mitgeschwommen bin. Als die Jesus People Welle war, war ich voll Jesus People. Sandalen, Lederjacke, Bart gehabt, schulterlange Haare, ich habe Locken, ganz schöne Locken. Und dann bin ich in der Disco gegangen. Sonntags habe ich dann Krawatte angezogen und habe schon meine Lederjacke mitgenommen und Jeanshose mitgenommen. Und dann bin ich, nachdem ich Amen gesagt habe, umgezogen und gleich in die Disco zu missionieren unten. Und nämlich unterhalb von unserem Gottesdienstsaal war da eine große Diskothek mit Drogenumschlagplatz und so weiter. Da war ich voll Jesus People. Aber dann hat Gott gesagt, die Zeit ist rum. Wir haben auch manche Dummheiten gemacht, das stimmt auch. Also Fernsehen war, wir waren fast jeden Tag irgendwo im Fernsehen, irgendein Programm, die Jesus People. Wir überall, fast alle Kirchen, überall die Leute Zeugnis geben. Das war eine wunderbare Zeit, aber mittendrin sagt Gott, aus. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir Gemeinde bauen. Da kommt einer der jungen Männer kommt zu mir und sagt, Horst, und sagt, Bruder, mal tu das, ich kann nichts mehr mit dir mitgehen. Ich habe ein Problem. Weißt du, immer das gleiche Zeugnis, wie ich in Afghanistan war, in einem Ashram war und wie ich drogensüchtig war und so weiter. Ich kann nicht immer die gleiche Geschichte erzählen. Ich möchte auch was Neues erzählen. Ich möchte auch was Neues mit Gott erleben. Und gerade dieser junge Mann, dieser Horst sagte, ich möchte was Neues erleben. Kam der Impuls zu mir, wir müssen wieder was Neues suchen. Und dann haben wir Gebetsnächte angefangen. Und haben wir gebetet, gefastet, Gott gesucht. Und dann brach die charismatische Bewegung auf. Und dann bin ich mit der nächsten Welle mitgeschwommen. Es ist so wichtig, mit den Wellen mitzugehen, wie die Welle gerade arbeitet, Gott arbeitet. Die nächste Welle war die charismatische Welle. David Duplessis kam in meinem Haus und sagte, Bruder, mach tut es. Die Katholiken brauchen den Heiligen Geist. Und dann sagte ich, führe dich ein in diese katholische Gemeindeerneuerung. Und dann kam ich plötzlich in diese Bewegung hinein. Und dann, so führt Gott von Welle zu Welle und wir sollten mitgehen. Gott ist kein langweiliger Gott. Gott ist ein sehr spannender Gott und er führt uns. Und ich weiß nicht, was jetzt die nächste Welle ist. Und dann kam die Gemeindegründungswelle oder die Evangelisationswelle oder dann kam diese humanitäre Hilfswelle. Da haben wir nur noch geholfen, nur noch Spenden gesammelt, nur noch Kleider gesammelt, nur noch Geld gesammelt und in den Osten geschafft. Oder die Bibelschmuggelwelle. Das war auch eine ganz schöne Welle. Und mit dieser Welle mitgegangen. Man hat unheimlich viel erlebt, wenn man so mit den Wellen mitschwimmt, was gerade in ist. Was gerade in ist. Es ist so wichtig, dass wir im Timing Gottes sind. Wir kamen nach Berlin 88 im Timing Gottes, weil ich geglaubt habe, die Mauer wird fallen. Die Mauer wird fallen. Und ich war dabei am Checkpoint Charlie. Ich war dabei. Und wenn ihr Checkpoint Charlie Museum besucht, dann seht ihr in der Bit eine große Bittsäule. Und dann siehst du, wie unsere Geschwister von der Friedrichstraße Gott loben und preisen. Großer Gott, wir loben dich in großen Buchstaben. Das waren wir. Das waren wir. Ganzer Bericht in der Bittsäule. Mit Kerzen, 100,6 eingeladen und alle sendet, das war alles aktiv, Ost und West. Gott wollte Jubel schaffen in Ost und West. Immer dabei sein, wenn Gott wirkt. Und es ist Zeit, in eine neue Dimension, auf eine neue Ebene zu steigen. Das Alte war gut. Das Alte war wunderbar, aber Gott will was Neues seinem Volk schenken. Und ich möchte was Neues erleben. Du, wie sieht's bei dir aus? Ich möchte was Neues erleben. Ich bin gespannt, ich bin süchtig, vielleicht ist das schlechte Wort, aber doch, ich sehne mich danach, was Neues zu erleben. Etwas Neues bahnt sich an. Und wir sollten auf die Anbahnungen achten. Was bahnt sich an? Was passiert? Was sind diese Trends? Die Knackpunkte, die Anstöße, die Impulse. Was leitet Gott bereits ein? Du siehst diesen Wagen. Und dann sagt der Heilige Geist plötzlich, halt dich an diesen Wagen, Philippus. An was sollst du dich halten? An was sollst du dranbleiben? Der Heilige Geist wird uns sagen, an was wir dranbleiben sollen. Heilung. Ich bin so dankbar für Billy Smith. Manche Leute können denken, was sie wollen. Aber darf ich mal fragen, wie viele von euch sind durch Billy Smith gerettet, gesegnet oder geheilt worden? Irgendjemand hier? So siehst du es, also der Mann hat nicht umsonst gearbeitet. Was ist seine derbe texanische Art? Naja, in Texas. Du musst Texas kennengelernt haben. So, aber Gott gebraucht Holzfäller. Und Vorschlaghammer. Gott braucht Vorschlaghammer, weil manche sonst gar nicht kapieren, um was es geht. Gott gebraucht so Haudegen. Und alle, die Gott irgendwo benutzt hat in seinem Reich, waren Haudegen. Wisst ihr, was es ist? So ein richtiger Hunnenschwert. So Haudegen. Die machen zuerst mal so viel kaputt. Die machen zuerst mal alles so durcheinander. Aber dann in diesem Durcheinander zeigen sie die väterliche Liebe und bringen es so schön zusammen. Das ist Gott. Und wir sollten sehen, was Gott macht. Und ich bin auch dankbar, dass ich mit diesem Mann zusammengekommen bin. Da in der Stephanuskirche wurde er ausgeladen und ich habe gar nicht vorgehabt, Billy Smith einzuladen. Ich kannte den Mann noch gar nicht einmal. Und aber da jemand sagte, da predigt so ein Heilungsevangelist aus USA, den sollst du mal kennenlernen. Ich habe gesagt, meine Frau sagt noch, aber ich sagte, ich gehe mal hin, guck mal das an. Und ich sitze hinten in der letzten Reihe der Stephanusgemeinde. Und dann plötzlich kommt der Pfarrer von der Stephanusgemeinde, sagt, Bruder Matthäus, du hast die nächste Kirche hier, könntest du nicht den Bruder zu dir einladen? Und mir hat der Superintendent oder die Superintendenten verboten, ich darf den Mann hier nicht haben und der muss raus und der Gottesdienst wird geschlossen. Was machen wir weiter? Und du siehst, wie Gott manchmal führt. Und meine Frau betet noch. Sie hat noch aufgeschrieben, schwarz auf weiß, sagt, lieber Gott, wir haben so eine Not. Die große Kirche und so wenig Leute und so weiter und so viele Stühle und nicht besetzte Stühle. Und Gott hat zu ihr gesagt, und über Nacht kann ein Wunder passieren. Und dann komme ich nach Hause und dann kommt dieser Pfarrer und die Superintendenten zu mir und sagt, Herr Matute, sind Sie interessiert, den Mann aufzunehmen? Ich sage, das ist so schnell. Ich brauche einen Tag Bedenkzeit. Ich muss jetzt erst mal putzen. Die Kirche muss erst mal hier putzen. Ich muss mein Programm umstellen. Das geht manchmal so schnell. Ich muss mein Programm umstellen. Ich sage, geben Sie mir ein Zeit. Lassen Sie den Gottesdienst noch morgen hier stattfinden. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Und dann am nächsten Tag, ohne Einladungszettel, die Kirche war über Nacht voll. Das war über Nacht voll. Und so arbeitet Gott. Halt dich an diesen Wagen. Manchmal stößt Gott uns an Dinge ran, an die wir gar nicht drankommen möchten. Gar kein Interesse haben. Aber der Herr sagt, mach das. Und der Heilige Geist sagt es. Und für mich war das nur eine, du sollst jemand helfen, wenn dich jemand bittet, eine Meile zu gehen. Hilf, steh ihm bei und so weiter. Hab gar nicht vorgehabt. Habe auch den Mann gar nicht gekannt. Aber Gott, so führt Gott Menschen zusammen. So hat Gott den Kämmerer und den Philippus zusammengeführt. Gar nicht vorgehabt. Und deshalb sei nicht entsetzt und schockiert, wenn du mit Dingen zusammenkommst, mit denen du gar nicht gerechnet hast, auf die du gar nicht eingestellt hast. Plötzlich führt Gott irgendwie so seine Leute, seine Knechte und Mägde zusammen und die dienen dann Gott zusammen. Und dann muss ich doch noch Billy was sagen. Und dann bin ich in den USA. Dann sagte Bruder Matthäus, du bist mein Freund, ich möchte dich besuchen. Verlässt seine Familie, obwohl seine Tochter gerade in der Entbindung ist und Kind bekommt. Sagte Bruder Matthäus, ich möchte ein bisschen Zeit. Du bist mein Freund, ich möchte dich besuchen in San Antonio. Und dann kommt er und wir verbringen den ganzen Tag zusammen. Und es hat so gut getan. Und dann zeigt er mir ein bisschen Texas, weil er Texas ein bisschen kennt. Und er sagt, es tut mir so gut. Und jetzt hier gestern am Freitag, er sagt, er war hier in der Gegend irgendwo. Dann kommt er und sagt, ich möchte nur guten Tag sagen. Freundschaft. Gott macht Freunde. Und dieser Kämmerer und der Philippus, die sind Freunde geworden, so über Nacht. Und nur schade, dass der Heilige Geist ihn weggenommen hat, dass er entrückt wurde. Und manchmal ist es auch nötig, dass der Heilige Geist Leute wegnimmt, weil wir sonst vielleicht die Leute anhimmeln, vergöttern oder sie zum Herrgott machen. Ist gut. Oder zum Propheten oder Apostelgott machen oder sonst was. Gott holt die Leute im richtigen Augenblick weg. So, und der wurde entrückt und in Samaria wiedergefunden. Gott arbeitet. Etwas Neues beginnt zu wirken. Und wir sollten da anknüpfen, wo Gott wirkt. Da einsetzen, wo Gott wirkt. Die Gelegenheit nutzen. Diesen eingeschlagenen Weg, den Gott jetzt gestern und vorgestern und vorvorgestern geführt hat, weitermachen. Gesell dich zu dem Wagen, komm immer ein bisschen näher. Der Berufung, der Erwählung. Auch deiner persönlichen Erwählung, deinem persönlichen Dienst. Die Welt liegt in Presswehen, Geschwister. Wir stehen vor der Geburt einer neuen Zeit. Was es auch immer ist, Globalisierung, das ist vielleicht schon von gestern, Schnee von gestern. Aber wir gehen einer neuen Zeit, einer gewaltigen Revolution, auch in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, beides zusammen. Wir gehen also mit riesen Schritten. Die Welt rückt immer enger zusammen. Eine neue Zeit bricht an. Und deshalb schickt euch in die Zeit, sagt die Bibel. Wir müssen, und jetzt komme ich zu dem Thema, gewohnte Wege verlassen. Egal was es ist, vielleicht musst du deine gewohnten Geschwister verlassen. Und es ist gar nicht so schlecht, Gottesdienste woanders zu machen. Gar nicht so schlecht, dass du deine liebgewonnenen Geschwister verlässt. Ihr seid so hübsch und so nett zueinander, ihr liebt euch, betet zusammen. Aber vielleicht müsst ihr euch beide trennen. Du gehst die und du gehst die Richtung. So schön wie das manchmal ist. Denn Gott will uns doppelt gebrauchen. Gott will uns dreifach gebrauchen. Und wenn ihr immer zusammensitzt auf einen Haufen, könnt ihr nichts für Gott tun. Und vielleicht ist es auch für uns wichtig, dass wir lernen, mal andere Wege zu gehen, andere Dinge zu tun, neue Wege zu gehen, dass wir sagen, also es ist so schön, dass wir beide dann nach Frankfurt-Oder fahren. Aber vielleicht, jetzt gehst du nach Frankfurt-Oder und ich nach Brandenburg, Stadt Brandenburg. So wir trennen uns, da multiplizieren wir uns. Der Herr hat dafür gesorgt, dass die ersten Christen in Jerusalem, so schön und so lieb wie sie waren, dass sie verfolgt wurden, dass sie auseinandergesprengt wurden. Und da wurden nicht mehr Leute gerettet, sondern Gemeinden entstanden, überall, wo diese 3000 hinkamen. Gemeinden, da kamen sogar welche nach Zypern. Und ich bin überzeugt, wenn Gott uns richtig leitet, wenn wir von der Leitung des Heiligen Geistes uns vom Heiligen Geist leiten lassen, dann kommen wir zu Menschen, von denen wir nicht einmal geträumt haben. Und erreichen Menschen, erreichen Familien, erreichen Schichten, die wir gar nicht gedacht haben. Gott benutzt uns plötzlich. Gott benutzt uns. Und deshalb ist es so wichtig, auf die Führung des Heiligen Geistes zu achten und nicht zu träumen. Und nicht blind zu sein. Geh auf die Straße, auf diese öde Straße. Wenn er das mir gesagt hätte, geh da an der Autobahn, da die Richtung Moskau führt. Verstehst, da kommt niemand. Aber vielleicht begegne ich Putin dann dort. Wer weiß es, und kann den Putin zum Herrn führen, wenn er das noch nicht ist. Nur als Beispiel. Vielleicht, wer weiß es, wenn Gott uns irgendwo hinbringt, dann hat er einen Plan mit unserem Leben. Eines Tages kriege ich hier irgendwie, lieg im Bett, und dann habe ich in meinem Büro so ein Paket alte Plakate. Und ich denke, diese Plakate verschimmeln bei mir zu Hause. Herr, was soll ich mit diesen Plakaten nehmen? Da habe ich meinen Sohn damals, den Cornelius, genommen und habe gesagt, Hock, wir machen noch eine Nachtaktion, Nacht- und Nebelaktion. Wir kleben mal die Stadt bis da um Alexanderplatz mit Plakate zu. Und an dieser Nacht bekehrt sich ein Mädchen, oder am nächsten Tag kommt ein Mädchen in den Gottesdienst aus Alaska. Die ist hier nur ein paar Tage in Berlin, besichtigt Berlin und kommt, und die bekehrt sich und ist nach Alaska rüber, und dort arbeitet sie ganz aktiv jetzt als Pastorin, Sekretärin der Gemeinde, bekehrt sich hier in Berlin, nur weil nach seiner Eingebung jemand hat, hängt ein paar Plakate auf und so weiter. Oder dann kriege ich, wieder so, da habe ich immer noch zu viele Plakate, dann kriege ich einen Impuls, wir müssen die ganze, damals ist die Mauer offen gewesen, die ganzen Mauerspechte waren da, ich sollte von Potsdamer Platz bis zum Brandenburger Tor die Stadt mit Plakate verkleben, die Mauer mit Plakate zukleben, sag ja zu Jesus. Habe ich gedacht, guck mal her, die ganze Welt schaut zwar auf diese Mauer, aber die Plakate halten höchstens 30 Minuten. Da wird gleich wieder drüber gehämmert. Und diese Mauerspechte. Und wir haben das gemacht, und dann, als wir zugeklebt hatten, dann wurde die ganze Mauer, der ganze Potsdamer Platz gesperrt. Da war ein Konzert, The Wall, dieser Musikkonzert, und über 1 Milliarde Menschen haben dieses Konzert gesehen weltweit. Und ich lieg im Bett, denk mir nichts. Meine Kinder sind auf dem Dach da und gucken das Konzert von draußen zu, also das ganze Spektakel, und ich lieg im Bett. Oh, God bless you. Ein Anruf aus Australien. Ich habe euer Plakat. Sag ja zu Jesus und dann Gemeinde Gottes und meine private Telefonnummer. Und er ruft mich aus Australien oder was weiß ich an. Ja, von der ganzen Welt. Anrufe bekommen, weil es ja weltweite Sache war, dieses Konzert. The Wall. Wurde gesperrt. So sorgt Gott. Wir sollten immer, Geschwister, und das ist, was ich heute Morgen erreichen möchte, dass wir eine charismatische Gemeinde sind, die auf die Impulse des Heiligen Geistes richtig reagieren und die Zeit Gottes nicht verpennen und die Zeit Gottes nicht verschlafen, sondern wenn der Geist sagt, mach das, dann sollten wir nicht länger warten und uns nicht mit Fleisch und Blut besprechen. Ja, es ist so kalt draußen, es regnet. Und du siehst, die Plakate hängen nur 30 Minuten. So weiter. Verlass dich nicht auf dein Fleisch. Paulus sagt, wir haben uns nicht mit Fleisch und Blut besprochen, sondern der Heilige Geist hat uns geleitet. Tu, was der Heilige Geist sagt. Zeit, neue Wege zu gehen. Und zwar geistgeleitete, geistgeführte Wege. Und der erste Schritt ist immer der wichtigste. Egal, ob du zum Briefkasten willst oder nach China. Der erste Schritt ist der wichtigste. Der erste Schritt, dass du aufstehst und sagst so, ich mache mich auf. Fang an, was Neues für Gott zu tun in deinem Leben. Ich möchte dich herausfordern. Fang an, gesegnete Wege zu gehen. Fang an, geistgewirkte Wege zu gehen. Es ist Zeit, dass wir anfangen, mit der Zeit mitzugehen. Mit der Zeit Gottes, nicht mit unserer Zeit. Mit der Zeit Gottes. Mit der richtigen Zeit. Mit diesem Kairos, mit diesem Timing. Und dass wir die Gunst der Zeit erkennen, jetzt ist der Augenblick. Auch Gott hat so gearbeitet, als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Da hatten die Römer die Straßen gebaut, die griechische Sprache war als Weltsprache, ein Gesetz galt im ganzen damals bekannten Welt, das war das römische Recht. So, Gott sandte seinen Sohn, als ein Kaiser regierte, Kaiser Augustus, da kam sein Sohn in dieser richtigen Zeit. Und Gott hat uns, hat dich und mich für die richtige Zeit geboren. Für die richtige Zeit in diese Welt gesetzt. Für die richtige Zeit. Du bist hier im richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, im richtigen Augenblick. Und jetzt heißt, was machst du da draus? Was machen wir da draus? Geschwister, es ist eine große Gefahr, dass wir uns gemütlich machen. Gemütlichkeit ist unser Verhängnis. Gemütlichkeit ist unser Verhängnis. Wir sollten uns bereit sein, wenn Gott uns erschüttert. Oh Gott, diese kalte Dusche, diese Herausforderung. Wir sollten bereit sein, uns auf neue Dinge einzulassen, offen sein für neue Wege, neue Wagnisse, neue Impulse, egal was passiert. Auch wenn das Alte abfällt, auch wenn das Alte so schön ist, dass wir bereit sind, umzudenken, umzustrukturieren. Ein Diener des Abrahams, er sollte die Frau für Isaac besorgen, der Eliezer, der ist dort, hat die Frau gefunden in Mesopotamien. Dann sagte, ich muss ganz schnell nach Hause gehen. Ich habe keine Zeit, ich habe meinen Auftrag. Ich habe die Frau gefunden, jetzt muss ich die Frau nach Hause bringen. Es ist, obwohl es so schön ist, jetzt bewirtet zu sein, bedient zu sein, Geschenke zu bekommen. Und Eliezer bekommt so viel Geschenke, Laban, dem Bruder von Rebekka, bekommt so viel Geschenke. Bleib noch da. Ach, bleib doch da. Geh doch nicht fort. Bleib doch da. Und dann sagt er einen Satz, den ich hier euch ins Herz mit hineinschreiben möchte. Haltet mich nicht auf. Haltet mich nicht auf. Lass dich nicht aufhalten von lieben Geschenken, von lieben Bruder Laban. Lass dich nicht aufhalten von den ganzen Feierlichkeiten, von den ganzen Festlichkeiten. Lass uns nicht aufhalten. Denn es ist Zeit, dass wir die Sache ausrichten, die Gott uns befohlen hat. Bring mir die Schwiegertochter. Für Dings. Und dann kam er. Und Isaac konnte schon kaum erwarten. Jesus kann kaum erwarten, bis wir ihm die Braut, die Gemeinde des Herrn, darstellen. Er brennt da drauf, sehnt sich da drauf. Es ist Zeit, neue Wege zu gehen. Und lasst uns nicht zögern. Haltet mich nicht auf. Auch wenn die Leute auf die Tränendrüse drücken. Ich muss gehen. Haltet mich nicht auf. Vielleicht noch heute. Vielleicht muss heute jemand umziehen. Wer weiß es. Lass dich nicht aufhalten. Ja, wir haben ja so schöne Arbeit. Wir haben so schönen Beruf. Die Kinder haben so eine schöne Schule. So viele Menschen hätten in den Kriegstagen ihr Leben retten können, wenn sie nicht so sehr an ihrem Besitz gehängt wären. Als Evakuierung kam, als es hieß, jetzt müsst ihr alles verlassen. Ach nein, so schlimm wird es bei uns nicht sein. Und dann passiert es über Nacht. Oder als der Bombenalarm, jetzt in den Keller runtergehen. So viele haben gezögert. Und Geschwister, zögern ist unser Verhängnis, wenn wir zögern. Wir sollten sofort reagieren, wenn Geist Gottes redet. Wenn Gott Alarm schlägt, dann sollten wir uns aufbrechen. Sonst ist es zu spät. Sonst verlieren wir das, was wir noch haben und sogar noch unser Leben. Eile, rette deine Seele, sagt der Herr zum Lot. Wir sollten nicht zögern. Was wir erledigen sollten, sollten wir sofort erledigen. Denn wenn wir das nicht tun, zerstört der Teufel all das, was Gott vorbereitet hat. Schießt quer, schneidet ab. Der Herr weiß, wenn er uns ruft, das ist die angenehme Zeit, das ist der richtige Moment. Aber wenn du zögerst, zu lange wartest, ist der Wagen zu weit vorgefahren, den holst nicht mehr ein. Und dann sagst, oh Herr, hätte ich. Stell dir mal vor, der Philippus hätte gezögert, gewartet, so mit seinen Mädchen im Sandkasten gespielt. Stell dir mal vor, der Philippus hätte noch gesagt, Geschwister, ich muss noch eine Predigt am Sonntagmorgen halten. Er wäre nicht dort angekommen, wo Gott wollte, dass er ankommt. Und hätte die Äthiopier nicht für den Herrn Jesus gewonnen. Denn mit diesem Mann ist das ganze äthiopische Volk zum Glauben gekommen. Wenn wir zu lange warten, wird unser Leben minderwertig, zweitklassig, drittklassig, viertklassig. Wenn wir zu lange warten und zu lange zögern. Es ist wichtig, dass wir rechtzeitig anfangen, das zu tun, was Gott will. Es ist Zeit, neue Wege zu gehen. Nütze den Augenblick für dich persönlich. Jetzt kannst du dich noch verändern. Die Frage ist, kannst du dich morgen noch verändern? Jetzt kannst du noch die Dinge jonglieren und ins Gleichgewicht bringen. Kannst du das morgen? Jetzt ist der Moment da, wo du noch was tun kannst. Und du solltest auf die Führung Gottes achten, was er schon eingefädelt hat, die ganze Dinge, wie er zusammengebaut hat. Wir sollten darauf achten, auch der Druck, den Gott manchmal in unserem Leben zulässt. Gott lässt politischen Druck. Gott erlaubte in Israel damals, dass ein Gesetz vom Kaiser Augustus ausgeht, alles Volk soll sich zählen. Weil Gott wollte, dass Josef und Maria nach Bethlehem kommen. Und dann mussten sie, wohl oder übel. Ja, aber Herr, diese Römer mit ihren blöden Gesetzen und Vorschriften. Vielleicht schimpfst du auf die Politik, vielleicht schimpfst du auf die Entwicklung, auch die wirtschaftliche Entwicklung. Aber Gott will uns an einen Punkt hinbringen, wo wir lernen, im Glauben zu leben und nicht im Schauen. Gott bringt uns an einen Punkt, wo der Stress kommt und wohl uns, wenn wir auf Gottes Stimme hören. Ihr wisst ja, eigentlich sollte das Wort vom Gorbatschow in der Bibel drin stehen. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Fast wie Gottes Wort ist es. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und deshalb, wer zu spät kommt, wird nicht auf die Signale Gottes achten. Ja, unsere Republik da. Und unser Land und unsere Regierung und unser Wissen und unser Können und unsere Schutzpatrone. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und wir haben so viele vom Leben Bestrafte. Vom Leben Zerschlagene, vom Leben Bedrückte, Zerdrückte. Die Menschen leiden unter Depression. Depression kommt nur davon, weil wir den Zug verpasst haben. Den ersten Zug, den zweiten Zug, den dritten Zug. Und jetzt stehen wir da, müssen wir auf dem Bahnhof übernachten. Kennst du solche Situationen? Verfasste Züge. Ich kenne. Ich war so verliebt in meiner Frau, als ich sie kennengelernt habe. Und das erste Mal, wo ich sie zu Hause besuchte. Und weißt du, dann fährt der erste Zug von Aalen nach Augsburg. Ach was, da gibt noch einen zweiten. Der zweite Zug fährt weg. Es gibt noch, wir werden noch schaffen bis zum Bahnhof. Und dann ist auch der dritte Zug abgefahren. Und was blieb mir? Ich habe meinen Schwiegervater noch nicht gekannt. Oder zukünftigen Schwiegervater. Musste ich wohl oder übel sehen. Herr Kersten, wären Sie so bereit, mich nach Aalen mit dem Auto zu fahren? Ich habe schon 3 Züge verpasst. Das war meine erste Begegnung mit der Familie von meiner Frau. Zug verpasst. Ich weiß, wovon ich spreche. Hast du nicht solche verpasste Gelegenheiten in deinem Leben? Die kommen nie wieder. Die verpasste Gelegenheit, wo du gezögert hast, kommt nie mehr wieder. Vorbei. Der Zug ist abgefahren. Darum ist es wichtig, dass wir mit der Zeit mitgehen. Dass wir nicht hinter dem Herrn bleiben. Wenn wir hinter dem Herrn bleiben, oder der Herr, und einfach da kommt Dunkelheit über unser Leben, da kommt Fluch über unser Leben, dann gelingt nichts mehr. Kannst machen, was du willst, geht alles schief. Was nur überhaupt schief gehen kann, selbst wenn du es richtig machst. Wenn du hinter dem Herrn bleibst, wenn du mit dem Herrn nicht Schritt hältst. Der Segen ist nur da, wo die Wolkensäule ist, wo die Herrlichkeit Gottes da ist, wo der Schutz Gottes da ist, wo die Verheißung Gottes da ist. Und immer wo er ist, ist Herrlichkeit, und wo er nicht ist, ist Verderben. Das ist Fluch, das ist ganz einfach, Segen und Fluch. Da musst du gar nicht groß fromm spielen. Sei mit dem Herrn, geh mit dem Herrn Schritt und du stehst im Segen, wirkst im Segen, dienst im Segen, betest im Segen. Handelst im Segen, immer mit dem Herrn Schritt halten, nicht zurückbleiben. Diese Tage sind zum Weitergehen da. Ich lese noch eine Bibelstelle, damit wir ganz gewiss die Trödelpfade verlassen und schicken in die Zeit hinaus. 1. Petrus 1, Vers 6 und folgende Verse. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Auch das, was bei uns war. Ich verstehe auch nicht. Auch nicht einmal träumen lassen, als ich da Silvester gefeiert habe, Neujahr begonnen habe und alles wird gut und alles ist recht und so weiter. Und du hast vielleicht von vielem nicht einmal geträumt, das wurde dir nicht einmal gesagt und du wurdest gar nicht mal darauf vorbereitet. Aber Gott hat seine Finger im Spiel in deinem und meinem Leben, in unserem Leben. Wenn wir seine Kinder sind, wir werden vom Herrn geführt und der Herr benutzt uns wie Schachfiguren dorthin zu bringen, dass er mit einem Schlag eine ganze tolle Partie macht. Mit einem Schlag. Und das ist, wie der Herr platziert uns an diesen kritischen Punkten. Und wir kommen, wenn wir von Gott geführt werden, wir kommen immer an kritische Punkte ran. Gefährlich. Gefährliche Momente. Und wir kommen immer in gefährliche Momente. Aber das sind Gottes Stunden, diese gefährlichen Momente. Jetzt, wenn der nicht aufpasst, ist alles verloren. Oder alles gewonnen. Steht alles auf dem Spiel, auf einer Karte. Darin, also jetzt 1. Petrus. Wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, ihr liebt also den Herrn, an dem ihr glaubt, obwohl ihr ihn nicht seht, über den ihr unaussprechlich und verherrlichter Freude jubelt, ihr preist den Herrn und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung eurer Seele. Also, du kennst, siehst Jesus nicht, aber du jubelst jetzt und jauchst jetzt schon und weißt, der Herr macht keinen Fehler in meinem Leben. Diese Tage sind zum Weitergehen, zum Vorwärtseilen. Lass liegen, was du liegen kannst, du nimmst sowieso nichts mit. Und wir sollten aufbrechen zu neuen Ufern. Herr, ich möchte was Neues erleben. Lass uns das zusammen sagen. Herr, ich will was Neues erleben. Herr, ich will weiterkommen. Ich will zu neuen Ufern aufbrechen. Hilf mir, Herr. Und diese Tage sind dazu da, dass wir uns bewähren und uns aufmachen. Und es ist so wichtig, dass du heute Morgen dich aufmachst. Halleluja. Zeit zum Weitergehen. Lasst uns auch jetzt, wenn wir Mittwochabend haben, bring deine Impulse mit. Und zwar nicht Impulse, die du irgendwo gelesen hast oder denkst für Gutes, sondern die du vom Heiligen Geist geschenkt bekommen hast. Wir wollen vom Geist gewirkte Impulse mit hineinbringen und dann drüber nachdenken. Herr, wie geht's mit unserer Gemeinde weiter? Und lass uns daran arbeiten und wirken und mogeln und basteln und modellieren, dass wir das Neue beginnen können. Dass es nicht nur Blabla ist und nicht nur Gerede vom Neuen ist und nur nicht, dass wir über Neue fantasieren und uns über das Neue informieren. Nein, wir möchten wirklich neue Wege gehen. Herr, hilf uns dabei. Und dass wir nicht stehen bleiben und dass wir uns nicht aufhalten lassen. Es ist wieder doch so schön, wieder wie beim Alten. Es kann nichts Schlimmeres passieren in unserer Gemeinde, als wenn das alles wieder beim Alten bleibt, wie es war. Gott möge uns helfen und Gott möge uns vergeben, dass nichts so bleibt, wie es gewesen ist. Ich habe selber Angst. Vielleicht muss ich gehen. Vielleicht gehe ich nach Afrika und ich lasse euch allein und jemand anders macht es hier weiter. Das kann alles passieren. Aber deshalb bereit sein zum Umbruch. Und das ist, haltet mich nicht auf. Und lass dich nicht aufhalten von niemand, auch nicht von mir. Lass dich nicht aufhalten, Gott zu dienen und das zu tun. Paulus hat sich nicht aufhalten lassen von Agabus, von diesen prophetischen Reden oder von der Weissagung von den Geschwistern. Geh nicht nach Jerusalem. Er hat sich im Kopf gesetzt, er wusste, das ist vom Herrn, was ich tue. Und ich habe mich nicht mit Fleisch und Blut besprochen. Lass dich nicht aufhalten. Auch nicht von Prophezeiungen, die mögen noch so nett und so süß sein. Du musst wissen, was Gottes Weg für dein Leben ist. Und wir müssen wissen, was der Weg Gottes für unsere Gemeinde ist. Wir müssen wissen, was unser Auftrag hier in dieser Stadt Berlin ist. Das müssen wir wissen. Und dann können wir es auch richtig arbeiten und richtig Gott dienen. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir. Halleluja, dass du uns heute Morgen auf neue Wege leitest. Total neue Wege, Herr Jesus. Diese Wege ist vielleicht noch niemand vorher gegangen, noch niemand gewagt, Herr Jesus. Eine einzelne Gemeinde glaubt an eine Kirche, glaubt an einen Platz, wo sich der Herr offenbaren soll und kann. Herr, und wir möchten diese Gemeinde bauen und nicht nach menschlichen Motiven, nach menschlichen Prinzipien, sondern nach der Struktur des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, du möchtest uns übernehmen. Fass deinen Nachbar, deine Nachbarin an die Hand und sag, oh Gott, übernimm du die ganze Gemeinde. Diese Gemeinde soll deine Gemeinde sein. Diese Gemeinde soll die Gemeinde des Heiligen Geistes sein. Oh Gott, bitte Gott darum heute Morgen, dass diese Gemeinde eine Gemeinde des Heiligen Geistes ist. Und dass wir ein Herz und eine Seele sind. Halleluja, dieses Gebet sprich heute Morgen ganz neu. Herr, lass diese Gemeinde ein Herz und eine Seele sein. Und lass uns tun, was du uns sagst, lieber Vater. Was du uns sagst, Heiland. Was du uns sagst, Heiliger Geist. Halleluja. Und wenn du sagst, geh jetzt auf die Straße nach Gaza, die öde ist. Herr, wir sind bereit, in die Wüste zu gehen. In die Vergessenheit zu geraten, Herr. Aber wir möchten in deinem Willen sein. Und wenn du sagst, verbirg dich am Bach Krit, so wie zum Elia gesagt hast. Herr, wir möchten dorthin gehen. Denn wir wissen, wenn wir zurückkommen, wir werden einen größeren Dienst tun, wie je zuvor. Wir werden Größeres bewegen in einer Stunde, als in dem Rest unseres ganzen Lebens. Herr, und deshalb, wir möchten auf dich warten und mit dir Schritt halten, allmächtiger Gott. Segne uns. Praise God. Wir singen einen Chorus und dann möchten wir zum Tisch des Herrn gehen. Bereite dich auch innerlich auf den Tisch des Herrn vor und sag, Herr, ich möchte heute auch das Abendmahl ganz anders feiern. Halleluja. Und weißt du, wie wir heute das Abendmahl feiern? Ich sehe ein Bild. Und wir werden hier ein Kelch und Brot haben und hier auf dieser Seite. Und du nimmst deinen Bruder, deine Schwester an die Hand und sagst, wir gehen hinauf zum Berge Gottes. Wir gehen hinauf zum Berge des Herrn. Und du nimmst an der Hand, du kommst nicht allein zum Tisch des Herrn, sondern du nimmst irgendjemand mit. Mann oder Frau, das spielt jetzt keine Rolle. Aber auch wenn du keinen Mann und keine Frau hast, nimm deinen Bruder, deine Schwester. Komm zu zweit zum Tisch des Herrn. Zu zweit. Und dann, während hier das Brot gereicht wird, heute Morgen feiern wir das Abendmahl ein bisschen anders, dann nimmst du und reichst das Brot aus der Hand denen, die hier das Brot halten. Und du reichst das Brot und gibst deinem Bruder, deiner Schwester. Und dann auch den Kelch. Du nimmst es nur aus der Hand und du gibst es. Wir fangen an, einander zu dienen in dieser Gemeinde. Das ist das Neue, was Gott heute Morgen anfängt. Und das ist nur ein äußeres Zeichen beim Abendmahl. Aber wir möchten jetzt anfangen, einander zu dienen, wie Christus uns gedient hat. Er hat es auch aus der Hand des Vaters genommen und den Seinen gegeben. Ich habe es vom Herrn empfangen und du empfängst etwas vom Herrn heute Morgen. Halleluja. Wir singen das und ich darf heute Morgen Ehepaare bitten. Euch beide. Und wir werden das Brot brechen, der einen hier und der andere da, Ehepaar. Und wir werden einander dienen. Und er nimmt aus der Hand der Ehepaare zwei und zwei. Gott hat immer zwei und zwei ausgeschickt. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Gott schickt Mann und Frau aus. Du bist nicht allein in dieser Welt. Gott hat dich errettet, damit wir gemeinsam Gott dienen. Halleluja, Vater, ich danke dir. Oh, dass du unsere Geschwister segnest. Halleluja. Preis Gott, der Herr ladet uns ein zu seinem Tisch. Und der Herr sagt, seht und schmecket, wie freundlich ich bin. Halleluja. Und heute Morgen, ich möchte das pärchenweise, immer pärchenweise, so wie es in der Arche, immer pärchenweise die Menschen kamen. Es muss nicht Mann und Frau sein, sondern kann Mann und Frau sein, spielt auch keine Rolle. Also nimm irgendjemand, einen Bruder, eine Schwester an die Hand und komm hier nach vorne. Die von der Seite auf diese Seite und die auf von der Seite auf diese Seite. Und vielleicht die von hinten könnten sich auch dieser Seite dann anschließen, so einige. Ihr merkt nachher, wie schnell es geht. So, lass uns kommen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Halleluja, Gott möge euch segnen. Gott möge jeden von euch segnen jetzt. Und während du deinen Bruder, deine Schwester an die Hand hältst, bete für sie. Frag, wie geht's dir, was machst du? Versuch dich zu nähern, dem Wagen. Oh, vielleicht ist gerade die Person, die an deiner Seite steht, die Person, durch die Gott dich segnet sogar. Und durch die du etwas empfängst. Und kommt beide nach vorne. Jung oder alt, Mann oder Frau, spielt keine Rolle. Ihr seid eingeladen zum Tisch des Herrn jetzt. Halleluja. Jeder einzelne Herr. Und jetzt strecken wir wie kleine Kinder dir die Hände entgegen und sagen, Herr, halte du uns, dann sind wir gehalten. Geh du mit uns, Herr. Und wenn du mit uns gehst, haben wir nichts zu befürchten, auch in diese neue Zeit. Du bist unser großer Gott, unser Begleiter, jetzt und alle Zeit. Halleluja, ich bete dich an.